Ich bin Tobias, SEG-Leiter Technik und Sicherheit und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. In dieser Folge spreche ich mit Martin Bullermann. Martin ist seit über 40 Jahren im Roten Kreuz aktiv und hat früh Verantwortung übernommen. Vom Bereitschaftsleiter bis hin zum Bundesbereitschaftsleiter hat ihn sein Weg stetig weitergeführt. Doch war das alles geplant? Und wie ist es, aus dem kleinen Landesverband Oldenburg heraus auf Bundesebene Verantwortung zu tragen? In dieser Folge sprechen wir über Martins Motivation, seine Vision eines einen Roten Kreuzes ohne Silos und die Herausforderungen eines föderal organisierten Verbandes. Es geht um Ehrenamt auf Bundesebene, Gremienarbeit, intensive Vernetzung und Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinschaften, kontroverse Diskussionen und um die Frage, wie sich Ausbildung und Engagement in Zukunft verändern müssen, wenn Helferinnen und Helfer weniger werden. Um die Überarbeitung des komplexen Hilfeleistungssystems und die Fachtagung Ehrenamt geht es dann auch noch. Ein Gespräch über Haltung, Vielfalt als Stärke und darüber, warum es manchmal Mut braucht, auch unbequeme Ideen auszusprechen. Viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. 1950, Gründung des Landesverbandes Berlin. Am 23. April 1950 wurde der Landesverband Berlin gegründet.
Wir sitzen hier am Rande der Fachtagung Ehrenamt. Und ich sitze hier mit Martin Bullermann und wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich, wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Tja, ich bin Martin Bullermann. Ich komme aus einem kleinen Ort, aus einer kleinen Bereitschaft mit 70 Mitgliedern, bin dort Bereitschaftsleiter gewesen. Und dieser kleine Ort liegt im wunderschönen Kreis Wern-Cloppenburg, aus dem Landesverband Oldenburg. Und heute bin ich hier in einer Funktion als Bundesbereitschaftsleiter. Wie komme ich dazu und warum mache ich das? Das ist natürlich die Frage. Gerade auch ehrenamtlich das abzustecken, ist natürlich manchmal auch etwas schwierig. Aber die Geschichte dahinter, warum ich das mache, hat 2, 3 Beweggründe. Ich war seit meiner Jugend in verschiedenen Organisationen tätig, zum Beispiel bei der katholischen Landjugendbewegung. Dort war ich 13 Jahre Vorsitzender. Habe dann gleichzeitig das Rote Kreuz kennengelernt. Unfreiwillig, muss man dazu sagen. Ich wollte das gar nicht, aber mein Vorstandskollege, der war Kassenwart und der war aber gleichzeitig Bereitschaftsführer, hieß das noch damals, und sagte zu mir, Martin, das wäre was für dich, beim Roten Kreuz mitzumachen. Ich sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Da sonntags nachmittags am Fußballplatz zu stehen, nur weil 22 Bekloppte meinen, die müssen sich da gegenseitig welche auf die Füße treten. Das ist nicht meins. Ja, aber guck dir das mal an, das ist noch mehr als nur der Sanitätsdienst. Komm einfach her und guck dir das an. Da wir früher nichts hatten, wie das überall so war, wurden die Gruppenabenden des Roten Kreuzes bei uns in der Dorfkneipe gemacht. Wie man sich vorstellen kann, wenn man dann als 16-Jähriger dann in die Kneipe darf, auf Montagabend, 2 Stunden lang, war das natürlich schon mal eine tolle Sache. Und hat gesagt, ja, da gehst du hin, das machst du. Das hat mir aber so gut gefallen, dass ich nach einem halben Jahr Ausbilder wurde, der Ersten Hilfe. Ich war seinerzeit der jüngste Ausbilder der Ersten Hilfe im Landesverband Oldenburg, war mit 16 schon Ausbilder, durfte aber nur noch nicht ausbilden, das durfte man damals ab 18. Und dann hat mich das immer geprägt. Dann habe ich die Bereitschaft übernommen zusätzlich, bin 23 Jahre Bereitschaftsleiter gewesen, war 23 Jahre Bereitschaftsleiter und habe mich dann immer mehr interessiert für den Gesamtverband, also das, was Rotes Kreuz bedeutet. Habe mich sehr oft für Wettbewerbe interessiert, gerade auch auf Bundesebene und damals auch noch auf europäischer Ebene, wo wir dann hingefahren sind als Schlachtenbummler, was wir dann alle selber bezahlt haben. Da habe ich eine Begegnung gehabt. Es war in Schweden. Es war seinerzeit noch der Jugoslawienkrieg. Und es waren auch Rotkreuz-Kameraden aus den Kriegsgebieten bei uns auf diesem Wettbewerb. Und das Faszinierende daran, wenn ich daran denke, ich schon wieder Gänsehaut. Am Tag der Verabschiedung lagen sich die Gegner praktisch in den Armen und heulten, weil jeder wieder in sein Kriegsgebiet musste. Wir haben alle den gleichen Gedanken, Menschen nach der Not zu helfen. Das war so prägend für mich, dass du hier gesagt hast, ich möchte auch mitgestalten. Mhm. Bin dann in Vertretung meines Kreisbereitschaftsleiters zu den Landesausschussbereitschaften gefahren und habe gesagt, nee, das geht so nicht, da muss man was ändern. Das passte mir so nicht und wenn ich was ändern will, dann muss man auch bereit sein, selber was zu machen. So, und dann bin ich Landesbereitschaftsleiter geworden. Obwohl ich nie KBL war, bin ich Landesbereitschaftsleiter geworden, habe das 13 Jahre gemacht. Gleichzeitig aber dann auch auf Bundesverbandsebene tätig geworden durch den Bundesausschuss und habe gesagt, wenn du noch mehr gestalten willst, dann musst du dir auch den Freiraum schaffen und auch vielleicht mal für dieses Amt kandidieren. Und habe das dann versucht beim ersten Mal, ist kläglich gescheitert, ist klar, was für so ein junger Neuer da, die jungen Wilden kommen, der will alles revolutionieren, funktioniert so nicht. Aber im zweiten Anlauf, man soll nicht aufgeben, hat man mich dann gewählt. Mhm. So, und somit bin ich jetzt schon im 12. Jahr, jetzt im 13. Jahr Bundesbereitschaftsleiter.
Genau, aber das ist ja ein spannender Weg, weil du hast ja gerade schon ganz viel beschrieben, wie das so passiert ist. Weil ich habe mich auch gefragt, also zum einen, wir haben immer so die Frage, seit wann machst du das und wie bist du dazugekommen? Das hast du jetzt schon gesagt. Wenn ich es richtig nachgelesen habe, bist du seit 1983 im Roten Kreuz. Ja. Und eben, das hast du auch gerade schon kurz beschrieben, aber das wäre schon die Frage, also weil ich meine, ich hätte gelesen, du wärst ab 85 schon Bereitschaftsleiter gewesen, ja. Also sprich 2 Jahre später. Du hast doch gerade erzählt, dass du schon in der Landjugend quasi Vorsitzender warst.
Ja.
Ist das so ein Thema für dich, dass du sagst, naja, ich bin da nicht nur dabei, sondern ich nehme das in die Hand, ich habe da Verantwortung, ich gestalte das auch, weil das ist ja sehr schnell und dann kommen gleich die nächsten Ebenen und so. Aber also irgendwie, das, also oder war das... Erst hast du ja gesagt, du willst da gar nicht hin und dann plötzlich bist du maßgeblich in Verantwortung, hast schon einen Teil der Motivation gesagt, aber wie geht sowas so schnell? Ist das deine Art?
Das ist meine Art und dann nicht nur regieren, sondern auch anpacken und selber was tun. Weil ich kann nur das von den Kollegen verlangen, vom Roten Kreuz, von dem Bereitschaftsplan, aber auch damals von der Landjugend, von den Kollegen in der Landjugend, wenn ich selbst das vorlebe, wenn ich auch den Besen in der Hand nehme und fege oder wenn ich selber die Getränke aufräume oder dergleichen was mache, wenn ich selber aktiv lang zum Messen vorbereite oder dergleichen, dann kann ich auch von anderen erwarten, dass sie mitmachen und das akzeptiert wird. Und somit haben wir das geschafft, damals bei der Landjugend, aus einem kleinen Ort von 2000 Einwohnern, eine Landjugend von über 120 Leuten zusammenzukriegen, die dann in der Landjugend aktiv waren. Beim Bereitschaft genau das Gleiche. Wir waren 10, 15, 20 Leuten, wo ich angefangen bin, nachher als Bereitschaftsleiter. Und nachher waren wir 50, 60 aus unserem Ort.
Macht dir das Spaß, wenn du so einen Erfolg hast, das auch zu sehen, okay, cool, da geht was und ich gebe da was, aber da entsteht auch was?
Da entsteht was und da geht was. Und wie Leute man mit Ideen auch begeistern kann für bestimmte Projekte und bestimmte Sachen. Mhm. Und der schönste Dank ist dann immer, wenn dann irgendwann mal, oder kam ein junger Mann auf mich zu, der mittlerweile Arzt war und jetzt in einem Kreisverbandsarzt ist und sagte, Martin, bei dir habe ich damals das Einführungsseminar gemacht. Weißt du das noch? Ich habe so viel im Einführungsseminar gehabt. Ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, wie du das erzählt hast, mit der Begeisterung, dass ich selber aktiv geworden bin. Und jetzt bin ich Kreisverbandsarzt, sagt er. Ja, das ist so eine tolle Entwicklung. Das sind ja die Früchte, die man sieht. Oder wenn man was versucht zu ändern, Ausbildung zum Beispiel, oder bei der Sanitätsdienst auf Bundesebene, bei der Sanitätsausbildung und dergleichen. Aber auch den Zusammenhalt herzustellen. Das heißt, wo ich im Bundesausschuss anfing, gab es eigentlich so ein Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, es gab so dominierende Landesverbände, die Führerschaft übernommen hatten auf Bundesverbandsebene. Dann gab es die Gegenpartei dazu, die dann sich immer so ein bisschen hin und her hackten und dergleichen. Das haben wir, glaube ich, geschafft mit den, natürlich nicht ich alleine, sondern auch mit meinen Stellvertretern, dass wir zu einer Einheit gewachsen sind innerhalb des Bundesverbandes. Dann ist es egal, ob jemand aus Baden-Württemberg kommt oder ob aus Schleswig-Holstein kommt oder aus einem kleinen Landesverband wie das Badische Rote Kreuz oder auch aus Oldenburg kommt. Sie haben alle die gleichen Interessen und arbeiten an einem Ziel. Und das ist das, was mich immer wieder antreibt, was zu machen und zu verändern.
Genau, und scheinbar hast du ja auch das Bedürfnis gehabt, da die Ebene zu wechseln, zu sagen, okay, auf dem Ort, da habe ich das jetzt mal gestaltet, aber ich will das auch woanders machen. Also genau, hatten wir ja gerade schon ab 2006 Landesbereitschaftsleiter in Oldenburg, ab 2013 Bundesbereitschaftsleiter. Jetzt, ich hatte noch so die Frage, war das dein Plan? Also Plan kann man eigentlich nicht sagen, aber es war irgendwie, hat sich ergeben, weil du das Gefühl hattest, naja, da muss ich doch Einfluss nehmen, so.
Ja, genau das ist das. Es gab Themen, die vielleicht nicht umgesetzt wurden oder nicht angegangen worden sind. Und ich mir dann sagte, das ist aber wichtig für den Verband, dass wir uns da anders aufstellen, dass wir uns für die Zukunft fit machen, dass wir auch in der Zukunft noch Helfer haben beim Roten Kreuz, die in den Einsatz gehen. Ob es jetzt zu einem normalen Sanitätswachdienst ist oder auch für den Bevölkerungsschutz zur Verfügung stehen, den zivilen Katastrophenschutz. Dass wir hier wirklich das, was das Rote Kreuz ausmacht, mit unseren Grundsätzen, immer verbunden mit unseren Grundsätzen, die ich wie die Bibel halte, wie bei der Kirche, das ist das Gebetbuch für den Rote Kreuzler. Das sind unsere Grundsätze. wo wir den Menschen als Menschen sehen, egal welche Farbe, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wo er herkommt und dergleichen. Das ist das Wichtigste. Und das treibt mich immer weiter an, dass es diese Idee nicht nur bei mir im Kopf drin verankert ist, dass ich sehe, dass sie auch bei vielen anderen Rotkreuzlern in Deutschland, aber auch weltweit verankert ist. Mit der gleichen Idee, mit dem gleichen Hintergrund. Und wenn wir von 192 oder 191 nationale Hilfsgesellschaften sprechen, wo das Rote Kreuz, der Rote Halbmond unter der gleichen Idee Horridinance arbeitet, finde ich, ist das eine gute Sache. Und die sich fürs Rote Kreuz engagieren, aber auch für alle anderen sozial-karitativen Zwecke und dergleichen, das können nur gute Menschen sein. Dann kommt Miss und Hass immer weniger auf. Das trägt auch der Zivilgesellschaft dazu bei, um ein vernünftiges Miteinander leben zu können. Mhm.
Du hast gerade schon angespielt auf den Landesverband Oldenburg und auch so die Größe. Ich hatte für mich so die Überlegung, bevor wir vielleicht kurz uns den Landesverband anschauen, aber so genau, da kommt jetzt einer, wird Bundesbereitschaftsleiter, du hast schon gesagt, nicht auf ersten Anlauf und der, das ist hier aus Oldenburg, das ist so ein kleiner Landesverband, was will der denn da? Also bist du da, also heute gehe ich davon aus, sonst glaube ich, hättest du es nicht so lange gemacht, aber wie bist du da akzeptiert worden? Jetzt kommt der da aus Oldenburg und wird da Bundesbereitschaftsleiter.
Wie habe ich das empfunden? Es ist natürlich eine Herausforderung. Ist klar, wenn ich aus einem kleinen Landesverband komme, wir haben 10 Kreisverbände, aber ein aktives Rote Kreuz in Oldenburg, und Oldenburg ist ja auch noch traditionell das zweitälteste Rote Kreuz weltweit.
Dazu kommen wir gleich, genau.
Ne? Und dann wird man doch schon beliebäugert, was will der denn überhaupt, was will er denn verändern und dergleichen. Und hier kannst du dann nur gegenorientieren, indem du sagst, indem du was zeigst, was du willst, Transparentheit zeigst, nicht regierendes Regierungswillen, sondern die Kolleginnen und Kollegen in den Ausschüssen, in den Gremien mitnehmen in deinen Entscheidungen, sodass sie manchmal dahin führen, dass sie glauben, was es war ihre Entscheidung, und um dann die Akzeptanz zu bekommen. Und das ist das, was Spaß macht. Mhm.
So, Landesverband Oldenburg, das hat ja einmal eine ganze Geschichte, da kommst du sicher auch gleich dazu. Und wir müssen bloß transparent machen, das ist ja genau das Phänomen. Also das Deutsche Rote Kreuz hat eben 19 Landesverbände, nicht 16, wie man meinen könnte. Und im Bundesland Niedersachsen gibt es insbesondere eben den Landesverband Niedersachsen und den Landesverband Oldenburg. Magst du mal sagen, wie kommt es und was muss man über den Landesverband Oldenburg wissen? Was macht den aus?
Erstens, es ist nicht einmalig, das sagtest du ja schon, wir haben 19 Landesverbände, wir haben das jetzt Phänomen noch zweimal mehr mit Baden-Württemberg und dem Badischen Roten Kreuz und einmal in Nordrhein-Westfalen mit Nordrhein und Westfalen-Lippe. Aber was macht das aus und wie kommt es? Es ist historisch bedingt, weil die Großherzogin von Oldenburg damals die Schwester war zu der Königin von Württemberg und hat somit als zweites das Rote Kreuz oder den Frauenverein in Oldenburg gegründet. Und aus dieser Historie ist das Rote Kreuz dort traditionell sehr tief verankert in der Bevölkerung. Aber auch gerade Oldenburg als solches, ich setze einmal eine Parallele, wir in Oldenburg haben auch den ältesten Feuerwehrverband, den es gibt. Wir sind schon manchmal ein bisschen dickköppig und haben schon unsere Meinung. Das hat da Tradition und haben auch unsere Selbstbewusstheit, aber wir sind auch offen gegen andere und akzeptieren natürlich auch andere und arbeiten mit denen gerne zusammen. Aber die Tradition sitzt tief im Herzen drin. Und gerade als Südoldenburger, muss ich sagen, komme ich aus dem Oldenburger Münsterland, bezeichnen wir das, das sind die Landkreise Kloppenburg und Vechta. Weil da ist ja nochmal ein Phänomen dabei, dass unsere beiden Landkreise hätten eigentlich zum Bistum Osnabrück gehört, aber wir gehören zum Bischof von Münster. Und es hat auch historische Bedeutung. Und das, so prägt sich auch das Land, das Oldenburger Münsterland und auch Oldenburg als solches mit seinen anderen Kreisverbänden in der Tradition her, dass wir hier diese Stärke haben und auch diese Stärke in uns bewahren wollen. Wir wehren uns, das Ehrenamt würde sich immer wehren gegen eine Fusion mit einem anderen Landesverband zum Beispiel als solches, weil wir halt die Traditionalisten sind, sag ich mal so, aber nicht weltfremd.
Okay. Traditionalisten, aber nicht weltfremd, sehr schön. Ein bisschen, was hast du schon gesagt, aber vielleicht, wenn du sagen müsstest, was treibt dich so an, was ist deine Vision?
Eine Einheit im Roten Kreuz herzustellen. Wir arbeiten noch oftmals auf vielen Ecken in verschiedenen Säulen, wo jeder für sich arbeitet. Wenn ich alleine begucke, wir haben 5 Gemeinschaften, ich nenne immer gerne 6 Gemeinschaften, da guckt man mich immer dumm an, ich sage, die Vorstellung ist auch nochmal eine Gemeinschaft. Das sind alles Entscheidungswege, die dann irgendwann zu einem Gesamtergebnis geführt werden müssen. Das behindert oftmals, Entscheidungen schneller herbeizuführen, die für das Allgemeinwohl gut sind, die für alle gut sind im Roten Kreuz. Weil jeder muss für sich entscheiden und jede Stufe im Föderalismus ja nochmal einzeln für sich entscheiden muss. ich will den Föderalismus nicht abschaffen, um Gottes Willen. Ich halte ihn für eine Gabe, die wir haben und ein Glück, dass wir den haben. Aber manchmal hindert er auch sehr, an Prozessen zu beschleunigen. Wenn ich an Umsetzungen denke zum Beispiel, da brauchen wir viel zu lange, um irgendwelche Sachen in dem Verband gesamtverbandlich umzusetzen. Viel zu lange. Von der Entwicklung bis zur Umsetzung können bis zu 10, 15 Jahre vergehen. Das ist zu lange. Es ändert sich alles. Wir müssen hier schneller und attraktiver werden. Und das ist das, wo ich darauf hinarbeite. Dass wir mehr das Rote Kreuz als Ganzes sehen, mit den Gemeinschaften und dem Hauptamt zusammen und versuchen, hier schnellere, effektivere Umsetzungsprozesse in Gang zu bekommen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und das spornt mich auch an, weiterzumachen.
Ja, ich würde es mal vermuten, also die Frage ist ja, wo stehen wir da? Also du wirst ja quasi weg von diesen Silos und das so differenzieren, aber dafür gibt es ja wahrscheinlich nicht nur Applaus, weil das sind ja jeweils Interessen und auch eine Historie, die da dahinter steht. Also wahrscheinlich ist das schon was, was auch auf Widerstand stößt.
Ja, das ist ja auch gewollt. Es soll ja auch auf Widerstand stoßen, weil sonst würden wir einfach diktieren, das ist so. Nein, das ist schon Widerstand, weil die Erkenntnis muss bei den Leuten kommen. Es muss, das kann man nicht überstülpen, das kann man nicht anordnen. Das muss aus den Mitgliedern, aus den einzelnen Bereichen selbst herauskommen, dass sie erkennen, dass das die Zukunft so nicht gestaltet werden kann, weil in 20, 30 Jahren sieht es dann vielleicht anders aus. Das muss miteinander wachsen. Und das ist das, wo wir dran arbeiten.
Weil du jetzt insbesondere auch die Gemeinschaften als Silos im Prinzip ein Stück angesprochen hast. Es gibt ja in Westfalen-Lippe zum Beispiel das Ein-Gemeinschaftsmodell. Würdest du sagen, geht das schon in die richtige Richtung oder ist das nicht weit genug gedacht?
Das ist nicht weit genug gedacht. Jede Gemeinschaft hat ihre Berechtigung auf ihre Art, das, was sie macht. Und das kann ich nicht unbedingt zusammenzuführen in ein Ganzes. Dann unterscheide ich ja, das ist das Ehrenamt mit Fachdiensten und dergleichen. Das kann es nicht sein. Wir müssen Wege finden, das anders zu kombinieren. Westfalen-Lippe, ja, der Westfale oder die aus Westfalen-Lippe sagen, das ist ne, der weiße Stein, das ist das, die Lösung, das zu machen. Man hat ja auch oftmals versucht, dass man das ändern sollte in Westfalen-Lippe. Das haben die aber sich nicht mit sich machen lassen, weil sie aus ihrem Bewusstsein heraus genau dieses Modell schätzen, lieben und hochhalten. Es funktioniert, aber ich kann mir das nicht vorstellen für den Gesamtverband. In der Form. Vielleicht in einer anderen Form, aber das muss sich ergeben. Ne? Wir arbeiten an viel zu vielen Stellen an den gleichen Themen. Mhm.
Genau in dem Kontext habe ich mich gefragt, weil du hast es auch schon angedeutet, also genau ein rotes Kreuz und weniger Redundanzen und da irgendwie effizienter werden und so weiter. Und gleichzeitig warst du aber explizit auch gegen eine Fusion von den Landesverbänden Niedersachsen und Oldenburg. Ist das nicht ein Widerspruch?
Nein. Ich kann doch mit Niedersachsen super zusammenarbeiten, auch verwaltungstechnisch. Man muss nicht alles einzeln haben, man kann das auch zusammen haben. Deswegen kann ich aber meine Identität bewahren. Mhm. Ohne dass ich jetzt eingehe in den Gesamtgroßverband in Niedersachsen, kann ich doch mein eigenes Bewusstsein, mein eigenes Verständnis behalten. Aber ich kann doch die Vorteile nutzen, die es gibt. So sehe ich es auch bei Kreisverbänden, die miteinander fusionieren. Da gibt es ja oft mal Streit, wenn sowas ansteht, weil es halt, der eine ist gut, der andere ist schlecht, finanziell und dergleichen. Und ein Gesunder, ein Kranker gibt keinen Gesunden. Das ist halt immer schon so gewesen. Da muss beide Seiten Abstriche geben. Aber man kann es zusammenführen, indem man Entlastung schafft, indem man vielleicht eine Verwaltung nur schafft, aber die Eigenständigkeit bewahrt dabei. Das ist alles machbar, bloß wir müssen dann anders anfangen zu denken.
So dieses Thema ein rotes Kreuz, das ist ja auch, würde ich sagen, ein wesentlicher Kern von dem sogenannten komplexen Hilfeleistungssystem, was ja so grob die Idee beschreibt, dass egal wie das Rote Kreuz organisiert ist und wer da in welcher Rolle grundsätzlich da ist, dass man versucht, insbesondere in Krisen, aber grundsätzlich auch im Alltag, jede Ressource, jedes Talent, jede Kompetenz so zu nutzen, dass wir ein bestmögliches Ergebnis für diejenigen erreichen, die unsere Hilfe brauchen. Das wird jetzt gerade überarbeitet, weil es nach einer Evaluation von dem Hochwassereinsatz 2021 da bestimmte Handlungspunkte identifiziert worden sind. Also würdest du sagen, diese Idee vom komplexen Hilfeleistungssystem, geht es so in die Richtung, wir verstehen uns als ein rotes Kreuz, Frage 1 und Frage 2, wo stehen wir denn in dieser Diskussion zur Überarbeitung des komplexen Hilfeleistungssystems im Verband?
Also das komplexe Hilfeleistungssystem sagt das ja aus. Wir wollen nach der Evaluation Dinge mit berücksichtigen im Hilfeleistungssystem, die wir auch anderen Menschen transparent beibringen können. Das heißt, dass wir den Kommunen sagen können, das können wir als Partner, als Deutsches Rotes Kreuz leisten. Hier müssen wir viele Sachen mit bedenken. Nehmen wir mit den Schwesternschaften, nehmen wir die ganzen Hauptamtlichen, die wir in den Landesverbänden beschäftigt haben, in Kitas, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen etc. pp. Das müssen wir alles mitbedenken. Das ist ein Fund, das wir haben, das wir einbringen können für unser Land und dass die Zusammengehörigkeit gezeigt wird. Wo stehen wir dabei? Wir sind zusammenstellen, welche Sachen oder welche Expertisen wir haben, die und mit welcher Expertise wir aufwarten können in den ganzen Bereichen, die wir gerade aufgezählt haben. Das muss zusammengestellt werden und da muss das verschriftlicht werden, dass wir wirklich dieses Handbuch komplexer Hilfeleistungsteam, was es gab, hat ja irgendwann mal eine wahnsinnige Auflage bekommen, weil jeder Vorsitzende eines Kreisverbandes nahm das Ding unter den Arm und ging damit zu seinem Bürgermeister, um zu sagen, hier, das können wir, das sind wir, das wurde kurz verständlich zu machen, auch gegenüber der Bevölkerung. Wir sind nicht nur der Rettungsdienst. Da steckt viel, viel mehr hinter, was wir sind als Rotes Kreuz. Das ist ein erster Weg, dieses komplexe Hilfeleistungsdienst neu aufzustellen und alles mitdenken zu können. Ein weiterer Weg wäre, es gab früher mal eine Bundesschule. Es ist ja damals alles abgeschafft worden, in den Landesverbände gegeben worden. Es gibt drei Lernkampen, die wir haben. Wir haben den Bundeslern noch gleich. Ich sehe aber vielleicht so eine Bildungsakademie auf Bundesverbandsebene, wo einheitliche Ausbildungskriterien erstellt werden, einheitliche Richtlinien erstellt werden, die über Curricula geführt werden. Die müssen nicht ausformuliert sein, dass auch hier die Landesverbände wieder ihre Hoheit behalten, um nach ihrer Form ergänzen können. Aber das sind die Mindeststandards, die wir setzen. Alle gleich für den Verband und nicht der eine erfindet so, der eine erfindet so. Schulungen gerade im Bereich von Katastrophenschutz, von Stabsarbeit und dergleichen können wir, sind wir der kompetente Partner. Warum bieten wir das denn nicht auch an für unsere Landesverbände? Warum machen andere Organisationen das? Wir nicht in einem einheitlichen Ausbildungsschema. So kann man Stück für Stück über Kitas, über Krankenhäuser, über Zivil- und Katastrophenschutz, über Schwesternschaft, egal was, dass wir uns einheitlich mit der gleichen Form definieren im Gesamtverband. Das bringt Stärke, das bringt Zusammenhalt und das bringt auch Zuwachs. Weil die Arbeit wird dann ja auch ganz anders geschätzt, wenn es gleich ist. Ich muss ja immer in einer Win-Win-Situation denken.
Ja, genau, du hast jetzt viele auch so konzeptionelle Punkte oder auch was so aus der vielleicht auch aus der Managementperspektive und eher aus der Bundesperspektive kommt, aber ich glaube, komplexes Hilfeleistungssystem bedeutet ja auch, dass jede und jeder, egal ob jetzt beruflich, ehrenamtlich, egal in was für einer Gliederung, in was für einer Organisationseinheit der Mensch ist, dass der verstanden hat, was Rotes Kreuz ausmacht und wie, also dieses komplexe Hilfeleistungssystem zu übersetzen und sagen, das bedeutet, wir sind im Wesentlichen ein Rotes Kreuz und wenn es darauf ankommt, dann trägst du was zum Erfolg des Roten Kreuzes bei. Mit deiner Kompetenz, mit deinen Ressourcen, aber es könnte sein, dass das irgendwie komisch anders ausschaut als das, was du jetzt jeden Tag gewohnt bist, weil du das halt nicht in deiner Kita machst, sondern im Feld irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, was
ja,
du
ja.
Aber glaubst du, dass das, wie schwierig ist es tatsächlich, das bei jedem Menschen, der sich da engagiert, eben egal ob bezahlt, unbezahlt, dass man das hinbekommt, dass die Leute das verstehen? Wie schafft man das in so einer föderalen Organisation?
Transparenz. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, wie man es schafft. Man muss es angehen. Man muss es versuchen. Man muss mit den Menschen reden. Warum sprechen wir? Wir sprechen viel zu wenig mit unseren Mitgliedern. Gar nicht mal in den Führungsebenen, sondern mit unseren Mitgliedern. Dass die Einsatzkraft vor Ort, dass das Mitglied vor Ort beim Roten Kreuz ist, das versteht, was für eine Aufgabe haben wir überhaupt? Und was können wir überhaupt? Und dass ich mit meinem kleinen Beitrag auf Ortsverbandsebene an der Basis genauso viel wert bin, um dieses Ganze zu erhalten, als jemand, der in einer höheren Position ist. Weil ohne die kleinen Bausteine kriegen wir das Gesamte nicht voneinander, Nein. Das Fundament nicht zusammen, weil das ist unser Fundament. Und da müssen wir dran arbeiten und die müssen mitgenommen werden, die müssen auch wertgeschätzt werden. Und da müssen wir mit anfangen und dann verstehen die auch, was das komplexe Hilfeleistungssystem bedeutet für sie. Ich bin ein Teil davon. Egal, ob ich nur bei der, das klingt jetzt etwas, nur bei der Blutspende helfe. Ich bin aber ein Teil dieses komplexen Hilfeleistungssystems des Deutschen Roten Kreuzes und des Roten Kreuzes.
Ziel ist ja eine Überarbeitung dieses komplexen Hilfeleistungssystems bis 2030.
Ja.
Was würdest du sagen, was passiert bis dahin? Und ist es realistisch, das bis 2030 so hinzubekommen, dass es sowohl konzeptionell, aber quasi auch in der Wirkung dann tatsächlich ankommt?
Es ist ambitioniert, weil, wie ich vorher schon mal ausgeführt habe, braucht es manchmal 10 bis 15 Jahre, bevor wir etwas in den Verband getragen haben. Es ist sehr ambitioniert. Dieses Ziel haben wir uns aber in der Steuerungsgruppe gesetzt. Ich sitze auch in dieser Steuerungsgruppe mit drin. Und wir machen hier auch einen Plan, wie wir es umsetzen. Welche Leute wir brauchen, bis wann wir das umgesetzt haben können in Aldern. Und das kann nicht zwei, drei Leute machen, das muss der Gesamtverband machen. Aber hier wird es einen Ablaufplan geben mit genauer Zielsetzung. Bis dann und dann ist das fertig, bis dann und dann ist das fertig. Die Kontrolle ist es auch gemacht worden. Also diese ganzen Mechanismen bauen wir ein, um wirklich die Gewissheit zu haben, dass wir sagen, 2030 haben wir das ausgerollt in dem Verband. Es ist ja nicht nur, dass wir das komplexe Hilfesystem neu schreiben, neu definieren, neu zusammenstellen, sondern auch aus dem Luise-Prozess, der jetzt ausgerollt wird. Das sind ja die Umsetzung der einsatztaktischen und strategischen Handlungsempfehlungen aus der Evaluation Hochwasser Ahrtal, wie wir besser sein können im Bevölkerungsschutz, sodass wir hier wirklich für die Zukunft, wir hoffen es alle nicht, diesen mehr brauchen, aber wir dann auch vernünftige Wege gehen. Wir fallen oftmals in alte Muster zurück. Wenn ich an Evaluation denke, wie oft haben wir Katastrophen nachgearbeitet, haben Hochglanzbroschüren erstellt. Die legen wir im Schrank, dann wissen wir nicht mal mehr, wo sie liegen. Wir fangen immer wieder von vorne an. Aber die Ergebnisse dieser Evaluationen, die wir gemacht haben, egal in welcher Katastrophe, ob das Hochwasser ist oder egal was, es sind immer die gleichen.
Mhm.
So, wenn wir an die Struktur nicht ändern und die Struktur ändern, ändert sich nie etwas.
Mhm.
Und da haben wir gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir endlich mal das erstmalige in der Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes, dass wir jetzt diese Erfahrung auch in die Tat umsetzen durch den Innovationstransfer, dass wir das in die Breite bringen, in die Landesverbände, in die Kreisverbände, bis an die Ortsebene ran, dass wir diesen Prozess umsetzen können. Und dann zieht gleichzeitig das komplexe Hilfeleistungssystem mit in seiner Komplexität. Und ich glaube, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Das ist eine ambitionierte Aufgabe, ich weiß das. Es braucht viel Geduld und auch Kraft, das umzusetzen. Wir werden auch auf Widerstände stoßen, das ist ganz normal. Aber da muss man mit umgehen.
Mhm. Zu dieser genau diesen verbandspolitischen Empfehlungen, die Sie aus der Evaluation ergeben haben, haben wir ja gesprochen mit der Sabrina Bargus, genau aus dem Kontext Innovationstransfer von GS. Die Folge verlinke ich in den Shownotes. So, wir machen mal einen Schritt zurück. Du hast ja gesagt, du bist aktuell Bundesbereitschaftsleiter seit 2013. Was sind denn deine Aufgaben als Bundesbereitschaftsleiter?
Strategische Entwicklung der Bereitschaften auf Bundesverbandsebene in Zusammenarbeit natürlich mit den Landesverbänden, mit den Landesbereitschaftsleitungen. Wir sind zuständig für die ganze Ausbildung innerhalb der Bereitschaften, aber auch das Zusammenarbeiten mit den anderen Gemeinschaften etc. pp. Unser Aufgabenkatalog umfasst also meine Punkte, die draufstehen. Wir haben sie gestern neu gefasst, weil wir hatten ja gerade Wahlen und haben die Punkte neu verteilt in der Bundesbereitschaftsleitung. 16 Punkte, wo ich für zuständig bin. Natürlich auch für Teile mit, die meine Stellvertreter mitmachen, weil einer muss dann den Hut aufhaben. Und somit ist das Spektrum eigentlich sehr breit, was wir fahren. Ob das über CBRN ist, was wir angestoßen haben, aber auch, ob es Pflegeunterstützung ist, die wir angeschoben haben im sanitätsdienstlichen Bereich oder Betreuungsbereich. Nächstes Wochenende ist die große Betreuer-Fachberater-Tagung im Raum Kassel, wo sich die Fachbetreuer der Landesverbände treffen, einmal im Jahr, um ihre Erfahrung auszutauschen, aber auch, um an Zukunftsthemen zu arbeiten. Was brauchen wir für die Zukunft im Betreuungsdienst? Das Gleiche passiert im Sanitätsdienst. Wir sind ja als einzigste Gemeinschaft, die zwei Hauptaufgabenfelder bearbeiten, der besonderen Art, wo die Federführung bei den Bereitschaften liegen. Das ist der Sanitätsdienst und der Betreuungsdienst. Das sind unsere Kernaufgaben, die wir gesagt haben. Weil wir gesagt haben, aus der Strategie heraus, die wir vor 10 Jahren begonnen haben, wir sind der kompetente Ansprechpartner im Bevölkerungsschutz. Wir können das, wir zeigen euch, wie das geht. Wir haben die Leute dafür. Das ist natürlich eine Arbeit, in den Gremien tätig zu sein, aber auch praktisch mit Schulungen, Ausbildungen und dergleichen.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, also diese zwei Hauptaufgabenfelder und du hast ja auch einige Beispiele für so Fachdienste in den Bereitschaften beschrieben, also Sanitätsdienst, der sich um Verletzte kümmert, Betreuungsdienst, der sich um Verletzte kümmert, CBRNE ist das alles, was mit so chemischen, biologischen, sonstigen Gefahren umgeht und so weiter. Und genau die Bereitschaften ist ja eine von 5 Gemeinschaften, also ich würde mal sagen eine von 5 Sparten, in denen sich Ehrenamtliche engagieren. Wir kommen gleich dazu, wo ihr dann noch zusammenwirkt mit den anderen und zwar mit so ein bisschen Kompetenzfokus auf Bevölkerungsschutz. Hast du das Gefühl, weil die Bereitschaften zeichnet ja auch aus, dass das ein, ich sehe das mal so ein bisschen so als so ein Bauchladen an Haufen Aufgaben und Spezialisten und so. Und also das ist aber irgendwann, also manchmal auch schwer nach außen zu beschreiben, ja, was machen wir denn? Ja, das ist irgendwie so Bevölkerungsschutz und wir sind ja, die Bereitschaften sind die, die in der Fläche auch stark vertreten sind. So das Rote Kreuz vor Ort ist ja so ein Bild, was die Bereitschaften haben. Aber findest du es schwierig, diesen Bauchladen an verschiedenen Aufgaben, das zu erklären nach außen? Was bedeutet denn Bereitschaften?
Ja. Wir haben mit der Strategie auch begonnen, unser eigenes Profilbild zu schärfen. Wir haben ja im letzten Jahr ein neues Logo für die Bereitschaften beschlossen. Das heißt, wir nehmen diesen grauen Balken mit dem Schriftzug Bereitschaften unter das Rote Kreuz, natürlich gewahrt der Schrift und Form, um uns auch erkenntlich zu zeigen und uns auch abheben zu können von anderen, um auch ein Wir-Gefühl erzeugen zu können. Es ist oftmals schwer, die ganzen Aufgaben, Füllung und Aufgabenbreite zu erklären. Aber sie sind wichtig, dass wir das dann mit Fachthemen besetzen und auch dort versuchen, Einheit herzustellen. Das Problem ist immer die Befindlichkeit von bestimmten Sparten, sage ich es mal so. Weil sie sind alle gut und schlau, einer mehr als der andere, und dann gibt es oftmals dann Differenzen zwischen den anderen. Das auszugleichen, das Verständnis dafür zu werben. Dafür haben wir ja eigentlich die Helfergrundausbildung, wo wir unsere Einsatzkräfte in den Bereitschaften die nötigsten Grundkenntnisse mitgeben, sodass das Bereitschaftsmitglied die eierlegende Wollmilchsau wird. Ob das noch zeitgemäß ist, ist eine Frage, wo wir uns in der Zukunft beschäftigen.
Genau, das war ja auch noch ein Thema, was wir gleich auch noch besprechen. Nochmal einen Schritt zurück. Also du hast gerade gesagt, das Profil der Bereitschaften schärfen, weil das auch nicht so ganz einfach ist mit diesem Bauchladen und so. Jetzt auch insbesondere das auch sichtbar zu machen mit einem Logo und so. Wieder zu dem Thema vielleicht von vorhin, ja, so Versuch ein rotes Kreuz und die Silos aufbrechen. Ist das nicht auch ein Widerspruch zu sagen, ich will eigentlich weg von diesen Silos, will zu einem roten Kreuz, aber dann ist trotzdem wichtig, dass die Gemeinschaften als Sparten da irgendwie ihr Profil schärfen und sich möglichst voneinander abgrenzen. Wie passt das zusammen?
Das passt dahingehend zusammen, indem ich die Einsatzkräfte nur für ihre bestimmten Aufgaben nur noch schulen muss. Mhm. Wenn jemand nur Interesse daran hat, dann soll in Zukunft auch nur das machen müssen. Mhm. Und nicht, so wie es jetzt ist, alles können. Mhm. Wir kriegen nicht mehr, wir müssen ja auch an Nachwuchs denken, wir müssen an Mitglieder denken. Können wir es heute jemandem zumuten, der zum Beispiel nur für ein Projekt kommen möchte, der nur eine gewisse Zeit zur Verfügung hat, um uns unterstützen zu wollen, mit der Komplexität der Ausbildung, die wir anbieten oder haben bei den Bereitschaften, dann brauche ich diese Sparten, die ich dann einzeln für ihre spezielle schule. Mhm. Wenn ich das nicht will, muss ich ihnen das Gesamtkomplex überstülpen.
Okay, das heißt, du hast quasi innerhalb der Bereitschaften die Frage, müssen die alle alles können und die Gemeinschaften eins drüber sind quasi auch nochmal so ein Filter zu sagen, naja, es muss halt nicht jeder Berg- und Wasserrettung können, sondern wenn der das machen will, dann spezialisiert sich der Mensch da.
Ja.
Du hast mal erzählt, dass du auch für die Rolle wahnsinnig viel unterwegs bist. Erzähl mal, die ganzen Abstimmungen, diese ganzen Gremien und so weiter, das findet irgendwie alles statt. Wie viel bist du da unterwegs?
Also wenn man es hochkommt, also mindestens, wenn ich 4 Wochen im Monat rechne, bin ich mindestens 3 Wochenenden auf Tour.
Genau.
Mindestens.
So, und jetzt bist du ja auch noch.
Aber dann kommt ja auch die Gremienarbeit dabei, die in der Woche stattfindet. Das heißt, es gibt dann ja auch noch 4-mal im Jahr eine Präsidiumssitzung oder 5-mal im Jahr eine Präsidiumssitzung. Ich sitze noch in verschiedenen Ausschüssen drin in Berlin, die auch tagen. Dann haben wir unsere Arbeitsaufgaben, unsere Arbeitsgruppen, die die Entwicklung betreiben bei uns im Bundesausschuss, die begleitet werden müssen, wo ich hinfahre. Somit ist fast jedes Wochenende man irgend auf Tour und in der Woche stellenweise auch.
Mhm. Genau, das ist ein wichtiger Hinweis. Du bist ja eben als Bundesbereitschaftsleiter, vertrittst du natürlich auch die Gemeinschaft Bereitschaften im Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes. Jetzt muss man ja sagen, das ist ja ein Ehrenamt.
Ja.
Also da ist nichts verdient dran.
Richtig.
Wie ist denn, also jetzt auch dieses viel unterwegs und die ganzen Aufgaben, die da dranhängen und so weiter, wie ist das vereinbar mit einem Beruf, mit Privatleben? Wie geht sowas?
Also Privatleben, bin ich verheiratet, ich habe keine Kinder, dann ist es einfacher. Wenn man in einer Partnerschaft leben würde, wird es schwer sein, dieses Amt so auszufüllen, wie man es ausfüllen möchte. Berufsmäßig bin ich meinem Arbeitgeber sehr, sehr dankbar, dass er mir diese Zeit gibt, die ich brauche, um mein Ehrenamt ausleben zu können. Ohne ein Einverständnis der Arbeitgeber geht es gar nicht. wenn ich wirklich Dienst nach Vorschrift machen müsste, von Montags bis Freitags, würde ich dieses Amt nicht annehmen können. Ich brauche dadurch ein bisschen Flexibilität. Morgens mal eher anfangen, abends mal länger, je nachdem, wie es hinkommt. Sodass ich die Stunden, die ich dann auch vielleicht noch erwirtschafte, mit Überstunden zwischendurch nutzen kann, um die Freizeit, die zahlt mir ja nicht der Arbeitgeber, das ist ja klar, das ist ja mein Ding, ne? Die ich dafür nutzen kann, um frei nehmen zu können. Aber auch Urlaub und dergleichen, das geht dann schon fast komplett dann für das Ehrenamt drauf. Ist Idealismus, ist klar, aber das gehört auch ein bisschen dazu, sonst würde ich es mal nicht machen. Aber nochmals, meinem Arbeitgeber kann ich nur vom Herzen danken. Das macht er ja nicht erst seit einer Woche und seit einem Jahr, sondern schon mein ganzes Leben. Ich bin jetzt über 30 Jahre in dem Betrieb. Von Anfang an habe ich ja schon diese Arbeiten gemacht. Zwar immer höher und immer mehr, aber damals schon hat er mir die Freiheit gegeben, dass ich dieses Ehrenamt ausüben kann. Aber nicht nur ich bei uns im Betrieb, sondern jeder, der das macht, ob die Kollegen bei der Feuerwehr sind oder dergleichen, da hat unser Arbeitgeber sehr volles Verständnis für.
Ist das ein großer Betrieb?
Wir sind
ein
mittelständiges Unternehmen bei uns im Ort mit um die 60 Mitarbeiter. Und von daher bin ich da sehr dankbar für.
Und was ist so die Motivation vom Arbeitgeber? Weißt du das? Ist es so, dass er sagt, naja, das ist mein Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft? Oder ist es, naja, mir sind zufriedene Mitarbeiter wichtig und wenn das dazugehört?
Beides. So. Also ich glaube, dass meine Chefs sagen, das ist auch ein Stück zurückgeben an die Gesellschaft. Aber auch meine Mitarbeiter, es ist ja auch eine, ich sag mal, für ihn eine Auszeichnung, wenn er seinen Betrieb beim Bundesbereitschaftsleiter beschäftigt hat. Ja, es, ne, wir kommen ja auch auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Menschen zusammen und von daher ist das schon. Ne, man hat ja auch im Orden, das ist eben so. Und ich glaube, der ist dann auch ein bisschen stolz darauf, dass wir, nicht nur ich, sondern andere Kollegen bei uns im Betrieb auch, die Ehrenamt betreiben, dass sie das machen. Ne, und dann aber auch positiv zu ihrem Beruf, zu ihrer Firma stehen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig und wie gesagt, Chapeau.
Hast du irgendwas, wo das für dich dann ein Ausgleich ist oder wo du einfach mal den Kopf freikriegst? Und ich habe gelesen, du spielst Theater, glaube ich.
Ja.
Ist das sowas, wo du sagst, das ist dann ganz was anderes, bewusst auch?
Ja, bewusst jetzt. Wir spielen jetzt wieder, eine Hauptrolle bei uns im Ort. Das ist ein Bauerntheater, ne? Und wir sprechen dann in unserer Muttersprache. Und das ist ja nicht das Hochdeutsch, sondern wir reden ja bei uns Plattdeutsch. Spielen wir dann diese Theaterstücke, Luststücke oftmals, um vor Publikum dann mal einen schönen Abend zu gestalten. Und dieses Jahr spiele ich einen Mönch, der Bier braut, passt zu mir. Und von daher freue ich mich darauf. Und das ist auch immer ein Ausgleich, weil da sind ganz wenig, die im Roten Kreuz sind, in unserem Theaterverein. Und da kommt man nicht in die Gefahr, dass man sich wieder in diesen Sachthemen verrennt, ne? Um auch vom Roten Kreuz mal abschalten zu können, nutze ich das sehr gerne. Ne? Und um auch auf andere Gedanken zu kommen. Das ist für mich dann Entspannung, mal was anderes zu machen, ehrenamtlich.
Genau, das heißt, du musst dann schauen, dass du auch irgendwie zu den Proben irgendwie Zeit hast und das vereinbarst mit deinen anderen Terminen. So.
Ja, okay. Da muss ich dann schieben, weil das ist dann in eine Woche. Da ist ja nach der modernen Zeit, das ist ja das einzige Gute, was Corona uns gebracht hat, war ja, dass wir mittlerweile über viel zu viele Videokonferenzen verfügen und machen müssen, ne? Was natürlich immer. Jede Konferenz bringt mehr Arbeit mit, weil jeder hat ja noch etwas, was er da machen möchte. Das ist halt das Leid davon, aber man kann schnell sich austauschen und muss nicht dann immer reisen und dergleichen. So ist das dann auch machbar.
Jetzt als Beispiel auch wieder für eine Gemeinschaft auf Bundesebene. Bei den Bereitschaften gibt es den Bundesausschuss der Bereitschaften, wo sich quasi die Bundesbereitschaftsleitung und die Landesbereitschaftsleitung der 19 Landesverbände miteinander treffen. Für was ist es da? Was besprecht ihr da?
Die Landesverbände stellen Fragen, Aufgaben, was müssen wir ändern? Nehmen wir das Bayerische Rote Kreuz, hat jetzt was Neues rausgebracht. Eventuell damals ging es bei CBN, da seid ihr sehr stark drin gewesen. Da haben wir euch mitgenommen, haben das versucht aufzuarbeiten für den Gesamtverband, dass andere Landesverbände das auch so adaptieren können. Das wird dann im Bundesausschuss besprochen. Aber auch aktuelle Tagespolitik im Bundesausschuss über Rote Kreuz-Themen natürlich. Wie gestalten wir weiter auch Ehrenamt innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes, aber auch Abstimmungsprozesse über Ausbildung, Abstimmungsprozesse über Tagungen, was wollen wir für die Zukunft und dergleichen. Also wir tagen zweimal im Jahr und das ist immer manchmal mit 18 bis 25 Tagesordnungspunkten.
Ja genau, ich stelle mir gerade vor, weil das sind ja eben 19 Landesverbände und dann noch die Bundesperspektive. Und da können ja die Interessen möglicherweise unterschiedlich sein zwischen den Landesverbänden. Du hast es vorher schon beschrieben, wie es da vielleicht auch besonders starke oder meinungsstarke Landesverbände gibt und so. Wie unterschiedlich sind da die Interessen und wie moderiert man sowas?
Ich habe mal gelernt, Gegner mitzunehmen. Man merkt sehr schnell, wenn man neu in einem Amt ist, wo sich Widerstände aufbauen, weil erstmal grundsätzlich dagegen ist. Wenn ich aber sie mitnehme in der Verantwortung, in der Ausarbeitung, habe ich ja schon mal mehr Akzeptanz bei denen, wenn sie nicht so schnell wieder dagegen stimmen und dergleichen. Man versucht, die Bedürfnisse, und es gibt ja Bedürfnisse, die unterschiedlich sind, das ist ja ganz klar innerhalb des Gesamtverbandes, abzugleichen. Hier muss man natürlich dann abwägen, wie gehe ich vor? Wo kann ich vielleicht etwas mehr fordern von dem Landesverband, weil ich weiß, das kann der verkraften? Oder wo muss ich vielleicht etwas lockerer angehen, weil das, sonst gehen die nie mit dem Thema. Das ist natürlich auch ein bisschen versuchen, man muss seinen Gegner kennen. Es sind keine Gegner, man arbeitet zusammen, aber man muss das Gespür bekommen, wie reagieren die auf bestimmte Themen und wie führe ich sie zusammen? Das ist praktisch dieses Managen dieses Ausschusses, um die Meinungsbildung dorthin zu bekommen, dass sie einheitlich wird. Mal mit mehr Nachlass oder Druck, mal ohne. Weil sonst funktioniert das nicht. Das kriegt man auch keinen Beschluss durch und nicht was Einheitliches hin. Ist natürlich ein bisschen Kalkül und Taktik dabei. Das ist so, wenn man Leitungsfunktionen hat. Das kann jeder, der eine Leitungsfunktion hat, nachvollziehen, wenn er das auf seiner Ebene macht. Ich muss mit meinen Mitstreitern arbeiten, kann sie nicht ignorieren, kann sie nicht sagen, ach, was ihr sagt, interessiert mich nicht, weil dann geht das Ding in die Hose. Ich muss bereit sein, das auch aufnehmen zu können und verarbeiten, nicht vielleicht an demselben Tag. Man muss sich da dann mal Gedanken drüber machen, mal mit anderen Leuten drüber sprechen. Was meinst du, wie können wir da und da zusammenkommen? Oder auch mal bilateral sprechen miteinander. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil oftmals wird in einer Tagung, egal wo es ist, ob das eine Vorstandssitzung ist, eine Präsidiumssitzung ist oder ein Bundesausschuss ist, nicht mehr die Meinung gebildet. Das muss ich vorher. Es gibt so einen schönen Ausdruck, Politik wird beim Bier gemacht.
Mhm.
Und nicht im Bundestag.
Genau, wobei das natürlich auch, es braucht halt extremen Aufwand.
Ja.
Dann kannst du dir ja die Leute gar nicht aussuchen, weil die werden ja jeweils durch Wahlen bestimmt. Ja. Das kann auch mal wechseln und so weiter. Ist das was dir Spaß macht, ja, so das zu orchestrieren? Oder könntest du auch sagen, meine Güte, jetzt dieser Föderalismus, jetzt müsste man hier mal eine Ansage machen können?
Es gibt bestimmte Mechanismen, die man kann als Bundesbereitschaftsleiter, wo man auch mal den Finger heben darf. Aber ob es was bringt, weiß ich nicht. Und man muss sich ganz genau auch neue Kollegen sind das ja nicht, die sind dann halt gewählt, die kommen und Kolleginnen beobachten. Wie arbeiten sie mit, was sind ihre Charaktere? Man versucht zu analysieren, wo stehen sie im Roten Kreuz? Was ist ihre Haltung zum Roten Kreuz? Was sind ihre Ideen im Roten Kreuz? Da gibt es von bis, von himmelhoch jauchzend, das ist top, die Idee, bis hin, kannst du nicht gebrauchen. Alles dabei, aber das musst du sortieren.
Genau, und das macht
mir
Spaß.
Das macht mir Spaß und muss die Person dann dabei auch nicht vom Kopf stoßen dabei. Auch wenn du sagst, die Idee, du kannst ihm nicht sagen, die Idee ist Mist, die du da hast. Das wird nicht funktionieren, weil er ist davon überzeugt, dass es funktioniert. Das musst du natürlich dann versuchen, von anderer Weise ihn versuchen zu erklären. Ja, ich finde das gut, die Idee, aber wenn wir das und das so und so machen, da musst du mit Argumenten kommen, um auch Überzeugungsarbeit leisten. Und das macht mir Spaß.
Gut getroffen. Es wäre wahrscheinlich auch schlimm, wenn das was wäre, was dich stresst und das aber sehr viel von der Tätigkeit ausmacht. Eine Perspektive drüber, also die Bereitschaften sind eine von diesen Sparten. Da kommen ja die anderen noch dazu, also die Bergwacht, das Jugendnotkreuz, die Wasserwacht und die Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Und da gibt es ja auch wieder so ein Gremium, das nennt sich Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst auf Bundesebene. Erzähl mal, was passiert da? Was ist die Idee von dem Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst?
Die Idee des Ausschusses Ehrenamtlicher Dienst ist, dass die Ehrenamtlichen innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes ihre Interessen gemeinsam zusammenführend in den Präsidium vertreten. Alles das, was Ehrenamt ist, in den 5 Gemeinschaften, die Interessen sprechen wir vorher ab, überlegen, ist das auch, wenn was passiert, beispielsweise bei der Wasserwacht oder bei der Bergwacht, ist das auch etwas für die Bereitschaften? Können wir das adaptieren? Oder was wir als Bereitschaften haben, können die anderen Kolleginnen und Kollegen das gebrauchen für ihre Gemeinschaft, sodass nicht jeder sein eigenes alles neu erfinden muss, sondern wir bereit sein müssen, hier auch dann die Zusammenarbeit zu fördern und an einem Strang zu ziehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es diesen Ausschuss ehrenamtlichen Dienst gibt, finde ich. Auf jeder Ebene sollte es den geben, weil er stärkt das Ehrenamt in den Präsidien. Dort, wo es diesen Ausschuss nicht gibt, wird oftmals taktiert gespielt mit den Akteuren. Und so haben sie die Möglichkeit, sich vorher zusammenzusetzen, auch über Dinge zu sprechen, die sie anschieben möchten in ihrem Bereich auf der jeweiligen Ebene, um auch etwas durchsetzen zu können. Mhm. Es ist auch eine Gremienarbeit, um auch das Ehrenamt behaupten. Ich sage immer, ein Geschäftsführer guckt nach Zahlen. Und wenn er keine guten Zahlen hat, spart er. Muss er, ist sein Job. Ehrenamt kostet aber auch Geld. Ehrenamt ist nicht umsonst. Und diese Interessen müssen so vertreten werden, gemeinsam gegenüber den Präsidiumsmitgliedern oder den Präsidien, dass das Ehrenamt auch hier weiterhin eine Chance hat, sich entwickeln zu können und aufbauen zu können. Und da ist der Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst eines der wichtigsten Gremien mit.
Also Interessen abstimmen und Einfluss bündeln, wahrscheinlich auch bestimmte Themen besprechen, die halt jetzt nicht gemeinschaftsgenerisch sind, sondern die irgendwie alle beschäftigen, ja, in unterschiedlicher Facette vielleicht. Ist auch die Chance da, sagen wir mal, voneinander zu lernen? Also du hast schon gerade gesagt, vielleicht gibt es was, was die anderen übernehmen können, aber gab es auch schon konkret Dinge, wo du gesagt hast, ach, das ist ja interessant, vielleicht passt es zu einem Problem, was wir auch haben, oder warum machen wir das eigentlich anders? Gab es solche Effekte?
Die gibt es. Wenn ich bei einer Sanitätsausbildung zurückdenke, die Bergwacht hat was mehr, diese rettungsdienstliche Schiene in ihren Ausbildungen gehabt, auch in einer Leitversion, die man sehr schnell auch für Sanitäter mit adaptieren kann. Okay, ne, manchmal brauchen wir auch einen Knoten, den kann ich aber auch bei der Wasserwacht lernen, um irgendwas festzumachen. Aber ja, da gibt es Berührungspunkte. Wohlfahrt und Sozialarbeit zum Beispiel gibt es sehr viele Berührungspunkte, die wir haben. Gerade im Bereich auch von Pflege und dergleichen, wenn wir im Einsatz sind, ob im Bevölkerungsschutz oder im Katastrophenfall, das ist ja ganz egal, spielt Pflege eine Rolle mit. Da müssen wir eng zusammenarbeiten, weil da sitzt Potenzial drin. Von daher, ja, auf jeden Fall.
Genau, das waren jetzt sehr viele Chancen und du hast ja ganz klar auch plädiert, für alle Verbandsebenen das auf jeden Fall zu tun. Ich halte das auch für sinnvoll, weil das einfach ein wichtiges Element von der, sagen wir mal, Grundidee Rotes Kreuz her ausmacht. Gleichzeitig ist es ja vielleicht auch da wieder so, dass ja manchmal vielleicht die Interessen auch ein Stück unterschiedlich sind, dass man da durchaus auch ja nicht nur harmonisch zusammenwirkt, sondern dass da auch zu Reibungen kommt. Mhm. Wie erlebst du das? Also ist das, wie moderiert man diese unterschiedlichen Interessen auch da wieder, weil man ja eigentlich ein gemeinsames Interesse verfolgen will und da irgendwie hinkommen muss und da auch ein Stück weit solidarisch sein miteinander.
Wenn eine andere Gemeinschaft etwas Spezielles machen möchte, was wir überhaupt nicht machen würden als Bereitschaft, würde ich im Ausschuss Ehrenamtlichen Dienst das aber unterstützen, weil das ist ihre Spezialität, ihre Sache, die sie machen möchten. Da ist auch die Meinung, die Akzeptanz denn wichtig, der anderen Gemeinschaften. Und da müssen wir das gegenseitig uns unterstützen. Wir können ja auch mal etwas haben, was die Wasserwacht, die Bergwacht, Wohlfahrt oder das Jugendkreuz nicht braucht. Die gehen dann auch mit uns und sagen, ja, die Bereitschaften brauchen das, die Bereitschaften machen das. Mhm. Da lernt man, komplexes Hilfeleistungssystem zu leben und zu verstehen. Und das ist wichtig.
Es gibt ja dann die Rolle auch des Vorsitzes dieses Ausschusses. Welche Rolle hat der? Ist mehr was Protokollarisches oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das ist nicht was Protokollarisches. Der Vorsitzende des Ausschusses Ehrenamtlichen Dienstes wechselt alle 4 Jahre immer eine andere Gemeinschaft. Jetzt sind die lieben Kollegen der Wasserwacht dran, mit Andreas Parz als Vorsitzender des Ausschusses Ehrenamtlichen Dienstes. Vorher war es die Bergwacht, bin es auch schon gewesen für die Bereitschaften. Der Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst ist in der Satzung oder aus der Satzung heraus hat ein besonderes Recht. Wir sind ein anerkanntes Gremium auf Verbandsebene. Wir sind keine Arbeitsgruppe oder dergleichen und haben als einzigste das Recht, auf die Tagesordnung der Bundesversammlung etwas setzen zu lassen. Mhm. Am Präsidium vorbei, was sonst nicht möglich ist. Mhm. Der Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst kann das aber.
Mhm. Und das wird quasi ausgeübt durch den Vorsitz.
Und das ist dann die Aufgabe des Vorsitzes, das zu machen. Aber auch die Interessen in verschiedenen Arbeitsgruppen, die dann gemeinschaftsübergreifend sind, aber auch Arbeitsgruppen des Präsidiums, wo dann für die Gemeinschaften das Ehrenamt durch den Ausschussvorsitzenden in diesen Gremien, Projektgruppen sowas vertreten wird.
Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, so in Richtung, wie gehen wir mit Qualifizierung oder mit Ausbildung im Ehrenamt um? Und ich habe dich so verstanden, dass dein Anliegen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich potenziell vielleicht auch mal ein bisschen weniger HelferInnen habe? Und irgendwie vielleicht, also du hast so einen Begriff geprägt, fand ich ganz spannend. Vielleicht müssen wir künftig mehr uns kümmern, dass wir in der Masse ausbilden und nicht in der Klasse. Also weniger Spezialisierung, sondern mehr so eine Basisqualifikation, dass die in der Lage sind, da was zu tun. Sag mal deine Gedanken dazu. Was beschäftigt dich da im Kontext? Was gibt's für einen Reformbedarf möglicherweise auch im Ausbildungskontext bei dem Bereich?
Eine meiner Hauptaufgaben ist auch mit anzustoßen. Das heißt, versuchen, in Diskussionen zu kommen und Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Und ich versuche in diesem Bereich Ausbildung, die Kolleginnen und Kollegen zum Nachdenken zu bewegen. Können wir uns dieses Ehrenamt in der vorliegenden Form, so wie wir es praktizieren als Bereitschaften, mit all unseren Ausbildungen so noch leisten? Wir haben da schon viel zur Änderung beigetragen, indem wir viele Ausbildungen modular aufgestellt haben, geändert haben, novelliert haben, neu geschaffen haben, im Baukastensystem gemacht haben. Und jetzt sind die Einsatzkräfte dran oder unsere Helferinnen und Helferinnen dran. Müssen sie wirklich jede Ausbildung, die wir verlangen, machen, um arbeiten zu können für uns? Oder reicht es, wenn wir sie in einer Art spezialisieren? Ich sage immer, wenn ein ausgeschiedener Sparkassendirektor mir anbietet, in den Bereitschaften meine Bereitschaftskasse zu führen, muss ich denen die ganze Einsatzkräftegrundausbildung auferlegen?
Mhm.
Der hebt einen Finger und hält sich den am Kopf und sagt, ich gehe woanders hin.
Ja, genau. Okay, aber das heißt, es würde eher, also dann geht es gar nicht darum zu sagen, die müssen möglichst breit und dafür aber nicht so spezialisiert ausgebildet Nein. sein, sondern eher zu gucken, wenn die Spezialthemen machen, brauchen die dann die ganze Breite oder konzentrieren die sich da drauf? Und, das ist ja noch so ein Aspekt, also wenn die bestimmte Kompetenzen schon mitbringen, wie sorge ich halt dafür, dass die nicht unnötig belästigt werden mit einem Ausbildungsaufwand und Richtig. So und dann da wirksam werden können?
Wir haben sowas ja schon auf die Beine gesetzt. Das heißt, wir haben eine Anerkennungsmatrix auch auf Bundesverbandsebene, die wir jährlich pflegen, wo auch die Landesverbände Eingaben machen können, was sie anerkannt haben wollen, für welche Ausbildung sie denn die im Vorfeld da sind, die Anerkennung beantragen. Das ist viel weiter ausbaubar, weil viele Menschen bringen eine Kompetenz mit aus verschiedenen Bereichen heraus, um die ich anerkennen kann, ohne dass sie dann nochmal den kompletten Lehrgang, der eigentlich dasselbe aussagt, machen müssen. Wo wir natürlich darauf achten müssen, dass wir die Rotkreuz-Spezifika, die es natürlich gibt, den Kolleginnen und Kollegen doch noch beibringen müssen. Und es ist auch eigentlich auch wichtig, dass sie es mitbekommen, dass die Ausbildung nicht mehr komplett gemacht werden kann, deswegen modular aufgebaut, sondern diesen Segment, was das Rotkreuz betrifft, weil wir ja doch manchmal ein bisschen eigenständig sind und was Eigenes haben als alle anderen auf der Welt. Den brauchen sie, um dann die Ausbildung zu machen. Aber ich glaube auch, dass viele, wenn sie anfangen, Ausbildung zu machen und sie spezialisieren sich auf ein Fachgebiet, ob das jetzt CBRN ist, ob das Sanitätsdienst ist, ob das Betreuungsdienst ist, ob das Fahrzeugpflege, Technik oder Sicherheit, heute nennen wir es ja Logistik, ist, merken, das andere können sie auch. Sie brauchen das nicht mehr als Voraussetzung, weil das schreckt viel ab. Wir haben gestern über Schwellen innerhalb des Roten Kreuzes gesprochen, die hindern. Sie können Stück für Stück, so wie sie möchten, was sie brauchen für sich oder fürs Leben in Leitungs- und Führungskräfteausbildung, was mitnehmen, was sie dann auch privat nutzen können. Ich versuche immer bei Ausbildung eine Win-Win-Situation hinzubekommen, die A, dem Arbeitgeber oder die Person hilft, um zu sagen, mein Arbeitgeber schickt den Kollegen dorthin, weil das ist für die Firma auch eine Bereicherung oder im Beruf oder für sich privat eine Bereicherung, was er macht, aber nicht mehr als Grundvoraussetzung. Die Chance, denen zu geben, sich in verschiedenen Sparten weiter selber langsam ranzutesten an die eierlegende Wollmilchsau, das kann man fördern, aber nicht unter Zwang. Mhm.
Also das heißt, diese ganze Bildung auch ein Stück weit als Hürde, für dass Menschen sich da vielleicht entweder nicht engagieren oder, ich fand es vorhin ganz spannend, wir hatten eine Podiumsdiskussion, da hat Serdar Yüksel das ein Stück weit auch als Selbstausbeutung beschrieben. Ja. Also weil halt eher weniger Menschen ganz viel machen und in dem Fall jetzt zum Beispiel ganz viel Ausbildung als Voraussetzung für die Tätigkeit und dabei vielleicht so die eigenen Interessen zu kurz kommen. Und das heißt, könnte, wenn man das reduziert, auch das Potenzial sein, mehr Menschen zu finden, die auch bereit sind, das zu tun, oder?
Ja. Bin davon überzeugt, dass das klappen würde.
Ja. Würdest du sagen, also gerade diese Menge an Ausbildung, die ist ja auch deswegen problematisch, weil wir ja im Ehrenamt sehr stark eben zum Beispiel die Wochenenden nutzen, um auszubilden. Auch deswegen, weil es eben keine Freistellungsansprüche für Bildungsangebote unter der Woche gibt, wie es für andere Organisationen mitunter der Fall ist. Nicht für alle Ausbildungen, das muss man fairerweise, glaube ich, sagen. Aber es gäbe schon einen Teil, wo man sagt, da könnte man das entlasten. Würdest du sagen, spielt das auch eine Rolle als Rahmenbedingung? Also wenn es Freistellungsmöglichkeiten gäbe für die Ausbildung in diesem Kontext, dass das dann wiederum eine gewisse Entlastung gäbe, dass Menschen bereit wären und in der Lage, das zu tun?
Wir haben es ja schon mal so in Deutschland gehabt, dass man für diese Ausbildung im Katastrophenschutz und im Zivilschutz diese Freistellung bekommen konnte. Gesetzlich verankert, das ist ja abgeschafft worden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, in den Bereichen mehr Zulauf als heute, weil das dann die Gesellschaft bezahlt hat, den Ausfall. Es ist auch eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, dass sie das mitträgt, so etwas. Ich glaube, ja, wenn wir hier Angebote schaffen und diese Gleichstellung, die wir schon seit 10, 15 Jahren predigen, wenn wir die erreichen wollen, brauchen wir das. Da zählt nicht nur dann im Einsatz die Freistellung, es zählt auch die Ausbildung dazu. Weil die Ausbildung findet ja auch ehrenamtlich statt und ist in der Woche und kostet Zeit und bedeutet entweder Urlaub oder Überstunden für den, der es macht. Bei einer Freistellung den Mehrwert, den wir dort erlangen, glaube ich, halte ich für zukunftsweisend. Das brauchen wir. Wir sind genauso wie alle anderen dazu. Wir wollen ja helfen, wir wollen ja unterstützen, wir wollen ja was machen. Aber dann soll bitte auch die Zivilgesellschaft uns dementsprechend die Möglichkeit dazu geben, dass man Menschen dafür begeistern kann, sich so zu engagieren. Ob bei uns oder bei den Kollegen der Malteser, Jonita, ist es egal.
Ja. Wenn du sagst, also dieses Anliegen, da ein Stück weit Ausbildung zu reformieren und da eben auch Schwellen abzubauen, kriegst du da Zustimmung für das Anliegen?
Ja und nein. Mhm. Es gibt natürlich die Traditionalisten unter uns, haben wir immer schon so im Runden Kreuz gemacht, ne? Weil Veränderungen kosten Zeit. Veränderungen kosten Arbeit. Man muss was Neues machen. Ich sage mal, ein Lehrer, der 30 Jahre Grundschullehrer ist, der macht nicht jedes Mal seinen Ablauf, ist der Ablauf gleich. Ein Ausbilder, der Ersthilfe ausbildet, hat seinen Ablauf. Ein Bereitschaftsleiter, der seine Bereitschaft leitet, hat seinen Ablauf. Hier Veränderungen herbeizuführen, bedeutet Zeit und Arbeit. Da hapert es am meisten.
Mhm. Ist in dem Zusammenhang, ich habe mich das auch schon gefragt, weil also ein Beispiel, komplexes Hilfeleistungssystem bis 2030. Jetzt willst du da Ausbildung reformieren, das ist ja bohren dicker Bretter. Du willst vielleicht andere Dinge verändern und so weiter. Gleichzeitig hast du immer so 4-Jahres-Wahlperioden und potenziell immer eine Fluktuation. Und dann kann man sagen, ja, da ist wieder jemand dabei, der war da nicht beteiligt. Ja, keine Ahnung, dann passiert da nichts mehr. Ist das auch eine Herausforderung, quasi eine gewisse, einen langen Atem mit aber potenziell ständig wechselnden Akteuren zu organisieren?
Da ist es wichtig, dass es nicht nur Einwisser gibt.
Mhm.
Es muss mehr Wissen geben. Es nützt mir nichts, wenn ich nur mit den Landesbereitschaftsleitungen dieses Thema auf Bundesverbandsebene angehe, sie das mitnehmen, dann aus welchen Gründen auch immer ausscheiden aus dem Job oder aus das Wahlamt, weil sie beruflich, zeitlich, Krankheit, es gibt viele Gründe und ein Neuer kommt und der weiß von nichts. Wir müssen das Wissen auf viele Köpfe verteilen, dass sie das wissen, wo wir stehen in diesem Prozess. Darum Kommunikation und Transparenz halte ich für ganz, ganz wichtig, dass jeder mitbekommt, was wir machen. Und dann, glaube ich, ist das machbar. Ob der danach rückt, egal auf welcher Ebene, das genauso teilt wie sein Vorgänger, das ist ja was anderes. Mhm. Da muss ich dann in Gesprächen wieder abwägen, du so und so, oder wenn du das und das machst, das ist dann auch wieder dieses Fingerspitzengefühl. Aber die Wichtigkeit ist eben nicht mehr der Ich-Wisser zu sein, sondern dass wir da ein Wir-Wisser von bekommen, dass das viele Köpfe wissen, wo wir im Prozess stehen, was wir machen. Nur so kriege ich eine Umsetzung schneller in den Verband.
Mhm.
Und habe nicht so viele Stolpersteine unterwegs.
Ja. Jetzt sitzen wir hier gerade auf der Fachtagung Ehrenamt in Essen. Warum bist du denn heute hier dabei?
Ich könnte jetzt sagen, weil ich schon immer dabei war. Das ist, glaube ich, meine 20. oder 22. Fachtagung, weil ich es für wichtig halte und mir Meinungen anzuhören, wie ticken die Basis, wie ticken die Leitungs- und Führungskräfte. Ich selbst arbeite noch nebenbei, wenn ich mal Zeit habe, auf Sanitätsdiensten oder in der Heimatbereitschaft, gucke ich mal zu und dergleichen. Man trifft sich auf dem Dorf, dann redet man über das Rote Kreuz, weil es gibt nichts Schlimmeres, als betriebsblind zu werden. Und diese Veranstaltung Fachtag und Ehrenamt spiegelt ja unseren Verband wider. Wir haben aus allen Bereichen hier Kolleginnen und Kollegen, die hierher kommen und sich mit Themen beschäftigen. Das hält für mich der Austausch. Da nehme ich sehr viel von mit, was sie sagen. Ich war heute mal bei dir im Workshop, wo da der Wissensstand ist, wenn es um Gremienarbeit geht. Wo muss ich nachjustieren? Wo muss ich mir Gedanken zu machen in der Leitungskräfteausbildung, dass das Wissen, was wir eigentlich haben im Verband, auch dorthin getragen wird?
Würdest du sagen, ist das hier eine Chance? Weil die Zusammensetzung ist ja, also es gibt schon, glaube ich, so einen gewissen Set an Leuten, die eigentlich oft da sind und so, aber es ist ja trotzdem sehr gemischt, also von den Funktionen, von den Gemeinschaften, ob Haupt- oder Ehrenamt und so weiter. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung, die sich jetzt sonst eher wenig begegnet im Roten Kreuz. Ist das eine Chance, dass man auch hier einfach miteinander sprechen kann und ich weiß gar nicht, was der andere macht erstmal, das ist auch gar nicht wichtig,
ich
spreche da erstmal drüber. Ist das eine Chance?
Ja, ist immer schon eine Chance gewesen. Nicht nur direkt in den Workshops oder Infoshops, um ein bestimmtes Themenbereich anzugehen, sondern ich glaube, das Networking rundherum ist viel interessanter auch für die Teilnehmer dahingehend, dass sie andere Ideen mitnehmen. Wie machen die das denn bei sich? Nicht unbedingt in meiner Nachbarbereitschaft, sondern an der Seite Deutschlands. Mhm. Und sie dann feststellen, oh, die haben die gleichen Probleme wie wir auch. Doof, wie kann das denn? Und wie habt ihr das gelöst? Ja, so und so. Dann kann ich das ja vielleicht auch mal probieren.
Genau, klauen mit den Augen.
Ja.
Und dann kriegt man das entsprechend hin. Also in dem Sinne auf jeden Fall Werbung für das Format Fachtagung Ehrenamt.
Ja, auf jeden Fall. Und muss erhalten bleiben. Ganz dringender Appell.
Auch das vielleicht, weil genauer kostet es natürlich Aufwand, kostet natürlich Geld und so weiter, muss jemand tun. Sehr schön.
Aber wenn wir unser Ehrenamt nicht fördern.
Ja, dann können wir es auch lassen.
Dann können wir es lassen, dann brauchen wir es nicht.
Mhm.
Das Ehrenamt ist die Stütze dieses Verbandes des Roten Kreuzes. Sonst niemand. Die wirtschaftlichen Faktoren will ich mal dahingestellt sein, die müssen andere erbringen. Aber das Ehrenamt ist die Stütze dieses Verbandes und die Idee dieses Verbandes. Und das müssen wir fördern. Und gerade bei solchen Veranstaltungen, Ehrenamt kostet natürlich Geld, das ist klar. Aber Ehrenamt bringt aber auch Geld ein. Wohl nicht in dem Moment in Dollar oder in Euro, sondern für die Zukunft, dass die Leute an das Rote Kreuz erkennen, dass wir sichtbar sind, da er ist auch im Roten Kreuz, der macht was. Ehrenamt muss gefördert werden. Da sind diese Fachtagungen.
Mhm. Gibt es denn jetzt von der Veranstaltung hier irgendein besonderes Highlight oder eine Erkenntnis, die du jetzt konkret mitnimmst oder gewonnen hast? Ist da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das war ein spannender Gedanke oder irgendwie, oder das war eine Begegnung, die hat sich total gelungen?
Nehmen wir mal gestern Abend den Impulsvortrag. Die Ergebnisse hätte ich auch so unterschreiben können, ohne dass es wissenschaftlich belegt worden wäre, wo unsere Hindernisse, wo unsere Hürden sind in unserer Gesellschaft, um Ehrenamt auszuführen.
Genau, also ganz kurz der Kontext, das war eine Info zum vierten Engagementbericht der Bundesregierung, wo quasi genau das, was du gerade sagst, also analysiert wurde auf Basis der Engagementforschung, wo sind denn Hürden oder Barrieren, warum sich Menschen schwer tun mit ehrenamtlichem Engagement. Und das war im Prinzip erstmal aus der wissenschaftlichen Perspektive, so ist da die Lage. So,
genau. Und jetzt ist es nicht mehr eine Aussage, die wir schon immer getroffen haben. Mhm. Jetzt ist es eine wissenschaftlich fundierte Aussage, die überprüft worden ist. Somit haben wir ganz andere Möglichkeiten, die ich erkennen habe in bestimmten Bereichen, die ich dann anwenden kann, da es wissenschaftlich belegt wurde oder nachgewiesen wurde, um Forderungen zu stellen im Ehrenamt. Aber auch um Hürden abzubauen im Ehrenamt. Es ist leichter begründet, ach, was ihr mal habt. Aber die Studie sagt es doch aus. Das war eine gute Erkenntnis für mich, eine positive Erkenntnis, die ich auch nutzen werde auf verschiedenen Bereichen. Politiktaktisch würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen wollen, wo ich sie einsetzen möchte. Aber ich habe da schon, mir fallen dann immer sofort 1000 Möglichkeiten ein, wo man sowas anbringen kann. Dann immer wieder die Begegnung untereinander, wo ich weiß, dass, da ich ja auch, wie gesagt, ein Stammgast dieser Tagung bin, Leute auf mich warten, die einfach nur mal mit mir quatschen wollen. Nicht über einen Dienstweg, über offizielle Kanäle, die einfach mal mir ihr Problem, was sie haben, auf ihrer Ebene schildern wollen. Ob ich was tun kann, ob ich was meine Meinung ist. Sie wollen einfach nur das Herz ausschütten. Und oftmals kann man dann helfen, macht es so und so oder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das, finde ich, ist auch wieder ein toller Job. Darum komme ich auch nicht manchmal sogar nicht in Infoshops rein oder gleich, weil ich dann Termine habe. Hast du noch mal 10 Minuten für mich? Letztes Jahr hast du mir da weitergeholfen. Ich habe ja noch so ein kleines anderes Problem. Kannst du da auch weiterhelfen? Ja, das mache ich gerne. Ne? Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel wird bei unserer ganzen Helferschaft. Ich kann nicht für jeden da sein, das ist ganz klar. Aber wo ich helfen kann, werde ich helfen, helfe ich auch. Und das ist dann schön, wenn man schon erwartet, Martin, kannst du gleich noch mal. Ne?
Sehr schön. Wir kommen natürlich auch die Dokumentation zur Fachtagung Ehrenamt und auch den angesprochenen 4. Engagementbericht werden wir natürlich in den Shownotes auch verlinken. Haben wir was vergessen, wo du sagst, wir dürfen nicht auseinandergehen, bevor wir nicht das besprochen haben?
Wir haben fast mein Rotkreuzleben auseinandergenommen. Was ich auch mal gut finde. Es kommen dann immer Geschichten hoch. Ne? Also ich könnte ja stundenlang davon erzählen. Also ich würde irgendwann noch mal ein Buch schreiben. Glaube ich, meine Erlebnisse innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes. Von Einsatzkraft bis zum Bundesgerätschaftsleiter. Braucht keine Angst haben, dass ich ihn da irgendwo in die Pfanne haue. Aber es gibt schon schöne, tolle Geschichten, die ich erlebt habe in dieser Zeit. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir nie eins vergessen als Rotes Kreuz. Das sind für mich die Grundsätze. Gerade in der heutigen Zeit, gerade das, was heute passiert auf dieser Welt, bei dieser geopolitischen Lage, dürfen wir unsere Grundsätze nicht vergessen. Wir gehen nicht einfach hin und beteiligen uns irgendwo an Aussagen, kriegerisch, egal was es ist. Wir können nicht einfach eben Catering für Soldaten machen. Nein, das geht nicht. Wir haben zwar eine Verpflichtung, mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten, aber zu den Bedingungen, die das Rote Kreuz setzt und nicht die der Staat setzt. Mhm. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass das in den Köpfen und Gedanken wieder hineinkommt. Es gab mal eine Zeit, da wussten mehr Rotkreuzer, was es bedeutet und was die Grundsätze sind und was sie bedeuten. Und sie sind heute wichtiger denn je.
Genau, sehr schönes, fast schon Schlusswort. Zur Frage der Sonderstellung des Deutschen Roten Kreuzes gibt es eine sehr schöne Folge mit dem Johannes Richert, die wir natürlich auch verlinken. Und zu dem Thema Leitungskräftequalifizierung, genauso Fragen auch von dem Bildungssystem, gab es ja gerade auch eine Folge mit dem Jürgen Kraft, dem Landesbeispielsleiter aus Hessen. Du hast gerade schon angedeutet, dass du viele Geschichten im Roten Kreuz erlebt hast. Und wir fragen ja alle unsere GästInnen, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Das kann ich gar nicht mal so sagen. Es gibt viele. Also eins, was ich schon vorhin mal erzählt habe, das war die Begegnung auf internationaler Ebene mit den Kolleginnen und Kollegen aus Kroatien und aus Mazedonien. Aber Highlights gab es viele. Ein besonderer Highlight war, als ich beim Bundespräsidenten war, zu Gast, mal von einer anderen Perspektive dann zu schauen, zu berichten. Ja, aber eigentlich ist jeder Tag ein Highlight im Roten Kreuz, weil wir leben den Wahnsinn und von daher.
Sehr gut. Und jetzt hast du ganz, ganz viel Expertise und Erfahrung. Was wäre denn dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Neugierig sein. Mhm. Sich nichts sagen lassen. Auch aufmüpfig sein. Alte Strukturen aufbrechen. Mut haben dazu, nachzufragen. Wir haben den Föderalismus. Ich sage, die Basis hat die Macht. Wenn eure Obrigkeit nicht hören will, dann muss sie fühlen. Das macht man mit Wahlen. Dann muss man aber auch den Arsch in der Hose haben und sich vielleicht auch selbst aufstellen lassen, um was zu verändern. Aber niemals zweifeln, mutig sein und auch ruhig fragen und auch ruhig Altgediente, wenn sie was falsch machen, auf die Füße treten.
Danke fürs Teilen und danke, dass du die Zeit genommen hast, heute im Podcast 7 gute Gründe zu Gast zu sein und in der Zeit nämlich insbesondere auch keine anderen Gespräche geführt hast. Vielen Dank, Martin, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.